So, ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen mit dem Mikrofon. Also meine Stimme ist auch etwas angeschlagen jetzt schon seit einigen Wochen. Hat mich natürlich nicht davon abgehalten, hierher zu kommen. Und ich bedanke mich auch für diese sehr erbauliche Einführung und eben auch für die herzliche Einladung von Ihnen. Also ich glaube, als junger Wissenschaftler hat man auch nicht oft die Gelegenheit, vor größerem Auditorium zu sprechen und dann auch nochmal über die Dissertationsschrift. Gerade weil, haben Sie ja vielleicht auch gehört, ich dann eher zuletzt über Gegenwartsphänomene wie österreichische deutsche Gewerkschaften geforscht habe. Das ist dann so eher die Forschungsrichtung in dem Institut, in dem ich tätig bin. So kann ich mich dann aber doch nochmal der Göttinger Erklärung widmen, mit der ich mich ja einige Jahre beschäftigt habe. Und das hat mich dann doch sehr gefreut. Insofern unternehmen wir jetzt eine kleine Zeitreise in die 50er Jahre, genauer gesagt in das Jahr 1957. Also im vergangenen Jahr hat die Göttinger Erklärung ihr 55-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt ist sie dann annähernd schon 56 Jahre alt. Das war am 13. April 57, ein Samstag. An diesem Tag hat Konrad Adenauer wohl dann die deutsche Tagespresse studiert und da muss ihm wohl irgendwie auch dann die Zornesröte im Gesicht gestanden haben. Denn in fast allen überregionalen Tageszeitungen war an diesem Tag die Göttinger Erklärung abgedruckt. Und vielleicht beginne ich einfach mal damit, was überhaupt die Göttinger Erklärung ist und was es dabei geht. Dies vielleicht als kurzer Einstieg. Also es handelte sich eben um diese besagten 18 Professoren. Das ist eine Montage aus dem Spiegel vom 24. April 57. Und da sind einfach nochmal alle diese 18 Göttinger Professoren, die übrigens ja auch nur zu einem geringen Teil aus Göttingen damals kamen, aufgelistet. Ich erspare mir jetzt einfach nochmal die Aufzählung. Aber da waren eben auch damals schon sehr prominente Namen dabei, unter anderem die Nobelpreisträger Max Born, Werner Heisenberg und Otto Hahn, der Vater des Atomzeitalters. Und das waren auch durchaus bekannte Namen. Andere hingegen kannte man dann weniger, kannte man wie Karl Friedrich von Weizsäcker dann auch erst in den folgenden Jahren, beziehungsweise durch die Göttinger Erklärung. Und in dieser Göttinger Erklärung ist die Bundesregierung von Konrad Adenauer eben ziemlich hart kritisiert worden. Ich kann das einmal zitieren, also der Text begann mit folgendem Satz: Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr erfüllen die unterzeichneten Atomforscher mit tiefer Sorge. Die Unterzeichneten fühlen sich daher verpflichtet, ihrerseits auf einige Tatsachen hinzuweisen, die alle Fachleute wissen, die aber der Öffentlichkeit noch nicht hinreichend bekannt zu sein scheinen. Und dann folgte eben die erste Kritik: Taktische Atomwaffen haben die zerstörende Wirkung normaler Atombomben. Und das Ganze basierte auf einer kurze Zeit zuvor getätigten Aussage von Konrad Adenauer, dem damaligen Bundeskanzler. Der hatte, auch das haben Sie schon in der Einleitung gehört, der hatte damals gegenüber Journalisten taktische Atomwaffen als eine Weiterentwicklung der Artillerie bezeichnet. Und da konnte man ja den Eindruck gewinnen, naja, Atomwaffen sind eigentlich nicht viel anders als konventionelle Waffen, eben die Artillerie, wie man sie ja noch vor Augen hatte durch den Zweiten Weltkrieg, der ja nur wenige Jahre zuvor erst zu Ende gegangen ist. Und das stimmte natürlich, es war eine Verharmlosung und insofern hatten die Göttinger 18 als Wissenschaftler, die sie ja waren, durchaus Anlass zu sagen, nein, diese Atomwaffen, die man als kleine oder taktische bezeichnet, sind auch in der Lage, ganze Städte auszulöschen, wie eben die Atombombe von Hiroshima, die ja damals auch weitläufig bekannt gewesen ist und deren Bilder man ja durchaus vor Augen auch hatte. Und diese Verharmlosung, das war der eigentliche Anlass der Göttinger Erklärung, sollte eben aufgeklärt werden. Eine andere Sache war, dass die Bundesregierung den Eindruck erweckte, als könnte man sich gegen Atomkriege schützen, als sei die Bevölkerung also durchaus in der Lage, sich zu schützen vor Atomwaffen. Und so lautete dann auch die zweite Kritik der Göttinger Erklärung: Heute kann eine taktische Atombombe eine kleinere Stadt zerstören, eine Wasserstoffbombe aber einen Landstrich von der Größe des Ruhrgebiets zeitweilig unbewohnbar machen. Wir kennen keine technische Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser Gefahr sicher zu schützen. Das heißt, die Göttinger 18 haben eben in ihrer Erklärung eindeutig klargemacht, dass die Bundesregierung hier eine sehr fahrlässige Politik betreibt. Und als Alternative haben sie eben vorgeschlagen, für ein kleines Land wie die Bundesrepublik glauben wir, dass es sich heute noch am besten schützt und den Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art verzichtet. Das heißt, hier wurde eine ganz klare Alternative aufgezeigt, nämlich keine Kernwaffen zu beschaffen. Der Hintergrund war, dass damals der Kanzler Adenauer und sein Verteidigungsminister Franz Josef Strauß tatsächlich mit dem Gedanken gespielt haben, Atomwaffen für die Bundeswehr anzuschaffen. Das hatte unterschiedliche Gründe. In erster Linie auch tatsächlich der Bundesrepublik 10, 15 Jahre nach dem Krieg wieder Geltung zu verschaffen und eben in dieser Gruppe von atomwaffenbesitzenden Staaten dabei zu sein, weil der Besitz von Atomwaffen eben auch eine bestimmte außenpolitische Macht verlieh. So dachten jedenfalls Strauß und Adenauer. Und damals kam tatsächlich die Idee auf, in irgendeiner Weise auch für die Bundeswehr Atomwaffen zu bekommen. Die Göttinger 18 wussten davon, denn sie waren in Beratungskreisen der Regierung, hatten vorher auch mit Franz Josef Strauß gesprochen und kannten daher diese Pläne. Ja, die Göttinger Erklärung hat eine beachtliche Resonanz hervorgerufen. Also wie gesagt, erstmal haben alle überregionalen, auflagenstarken Tageszeitungen darüber berichtet, auch wochenlang, also nicht nur an diesem Wochenende. Der Spiegel hat danach eine Serie angeworfen über den Bau der Atombombe. In der Zeit gab es ein Porträt über Karl Friedrich von Weizsäcker, der bis dahin eigentlich einer größeren Öffentlichkeit über die Fachkreise der Physik hinaus nicht bekannt gewesen ist. Und alle, die an dieser Göttinger Erklärung mitgewirkt haben, haben eigentlich dadurch auch eine Prominenz gewonnen, die sie vermutlich ansonsten nicht gehabt hätten. Und viele stehen auch mit diesem Zusatz ja im Lexikon, Unterzeichner der Göttinger Erklärung. Sicher, Max Born, Otto Hahn, die wären auch ohne die Göttinger Erklärung uns heute wahrscheinlich bekannt, auch Heisenberg, aber viele dieser Göttinger 18 vermutlich nicht. Natürlich kann man auch sagen, die Göttinger Erklärung ist ja eine ganz wunderbare Sache, denn sie erfüllt ja sehr viele Funktionen, die für die Demokratie sehr wichtig sind. Zum Beispiel hat sie eben eine Kritik an der Regierung formuliert und auch eine Alternative. Das sind ja klassische Aufgaben einer parlamentarischen Opposition. Sie hat damit auch einen öffentlichen Diskurs angeregt, denn natürlich wurde dann anschließend auch darüber diskutiert, was hat es denn nun auf sich mit dieser Beschaffung von Atomwaffen. Und vorher war das eigentlich noch gar nicht im politischen Diskurs so präsent gewesen. Und natürlich hat sie auch aufgeklärt. Sie hat eben gesagt, das, was der Bundeskanzler da hat verlautbaren lassen, ist aus wissenschaftlicher Sicht so nicht haltbar. Also tatsächlich diese Weiterentwicklung der Artillerie als eine Verharmlosung eben darzustellen. Das war ja durchaus eine wichtige demokratische Funktion der Göttinger Erklärung, insbesondere natürlich in einem Jahr, in dem auch eine Bundestagswahl stattfand. Im Herbst 57 wurde ja gewählt. Auch deshalb war natürlich Adenauer so aufgebracht, dass ausgerechnet jetzt in der Vorzeit des Wahlkampfs eine solche Erklärung in der Öffentlichkeit für so große Furore sorgt. Also hat die Göttinger Erklärung aus dieser Sicht auch sehr stark dazu beigetragen, die Urteilskraft der Bevölkerung zu stärken. Ja, für die demokratische Stimmabgabe ist das ja wichtig zu wissen, pro, contra bestimmte Regierungsentscheidungen oder Regierungspläne. Und das war natürlich eine eigentlich formidable Angelegenheit. Schaut man sich jetzt aber die Manifestantenschaft, also die Gruppe der Unterzeichner der Göttinger Erklärung an und betrachtet die Göttinger Erklärung auch etwas quellenkritisch, so kann man auch sagen, dass dieses Verantwortungsbewusstsein, für das die Göttinger 18 ja anschließend in vielen journalistischen Pressekommentaren gelobt worden sind, auch in vielen wissenschaftlichen Schriften bis heute, die sie als wirklich einen Akt des Gewissens darstellen und deswegen auch immer in eine Linie mit den Göttinger 7 setzen, daher dann auch ja so gleich die Etikettierung als Göttinger 18, dass das alles Leute waren, die wirklich aus Gewissen gehandelt haben, eine moralische Tat, die in jeder Hinsicht bewundernswert ist. Diesen Eindruck kann man schon gewinnen. Und wie gesagt, sie hat ja auch bestimmte Funktionen erfüllt, diese Göttinger Erklärung. Wenn man aber nochmal ein bisschen in den Hintergrund schaut, lässt sich eben auch eine andere These entwickeln, dass zumindest auch andere Motive und Beweggründe eine Rolle gespielt haben, die so viele Jahre nach der Göttinger Erklärung eigentlich gar nicht beachtet worden sind. Also man hat das eher so monokausal tatsächlich auf einen Akt des Gewissens zurückgeführt. Es ist ja auch irgendwie eine ganz faszinierende Sache. Das sind Wissenschaftler, die haben sich aus diesem berühmten Elfenbeinturm in die große Öffentlichkeit gewagt, in den Medien, um die Bundesregierung anzugreifen. Also politische Profis. Und haben diese Kritik so mutig vorgetragen. So kann man das ja durchaus sehen. Allerdings muss man wissen, dass zentrale Figuren der Göttinger Erklärung auch Wissenschaftsorganisatoren waren. Also Otto Hahn war damals Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Werner Heisenberg war auch sehr aktiv, war der Chef des Max-Planck-Instituts für Physik in Göttingen. Dann haben wir Walter Gerlach, der hat in der Zeit des Nationalsozialismus am Ende des oder der Mitte vom Ende bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die deutsche Kernphysik geleitet für oder in dem ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hieß, in dem Umkreis von Hermann Göring jedenfalls, war er der zuständige Organisator für die Kernphysik und anschließend dann später auch für die Fraunhofer Gesellschaft tätig. Und andere der Göttinger 18 waren Experimentalphysiker und das nicht unbedingt jetzt zum Ende ihrer Karriere, so wie vielleicht Max Born, der damals schon passioniert war, oder Werner Heisenberg, der immerhin schon den Nobelpreis gewonnen hatte, dennoch aber sehr aktiv war in der Atomforschung, sondern das waren Leute, die standen noch am Anfang ihrer Karriere, die waren Anfang, Mitte, Ende 40 und wie gesagt, von denen auch sehr viele Experimentalphysiker. Und die hatten ein großes Problem in den 50er Jahren, denn Atomforschung ließ sich damals nicht mehr wie zu Zeiten von Otto Hahn Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre mit ganz einfachen Utensilien machen. Also zum Beispiel hatte Otto Hahn zusammen mit Fritz Strassmann, ebenfalls Unterzeichner der Göttinger Erklärung, die Kernspaltung an einem ganz einfachen Holztisch entdeckt. Da waren natürlich sehr komplizierte Apparaturen, aber die kosteten natürlich gar nichts eigentlich im Vergleich zu der Atomforschung, wie sie dann in den 50er Jahren notwendig war. Also die Vereinigten Staaten, wie dann auch später die Sowjetunion, haben die Atombombe ja auch überhaupt erst zustande bekommen, indem sie ganze Atomstädte gegründet haben, in denen riesige Industrieanlagen waren, um damit überhaupt diese ganzen Stoffe zu erzeugen, die man dafür benötigt. Und in den 50er Jahren benötigte man dann eben auch Versuchsreaktoren, die waren sehr teuer. Man benötigte Zyklotrone und keine Ahnung, also sehr viele Apparaturen. Also ich bin eben von Haus aus Politologe, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Aber das Ganze hat man dann immer als Big Science bezeichnet und das hat eben ganz neue Kostendimensionen eröffnet. Und insofern brauchten viele der Göttinger 18 eben auch Forschungsgelder, die nicht aus dem normalen Universitätsbetrieb irgendwie zu decken waren. Es war natürlich die Frage, wo bekommt man diese Gelder her? Gab es natürlich zwei Adressaten, einmal den Staat und zum anderen die Wirtschaft. Nun muss man allerdings wissen, dass in den 50er Jahren die Atomforschung zumindest in Deutschland immer noch in ihren Kinderschuhen steckte. Man war auch weit abgeschlagen von den anderen Staaten durch den Zweiten Weltkrieg. Vorher hatte man noch den Status eines Weltrangs gehabt und das war in den 50er Jahren eben nicht mehr so. Trotzdem hatte man eben viele Ansätze und auch Nischen, um noch irgendwie etwas erreichen zu können und eben dann die Kernreaktorforschung zu betreiben. Und in der Bevölkerung herrschte aber eine sehr große Atomskepsis vor, weil die Atomforschung ja in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten ist als eine Wissenschaft des Todes, also eine Wissenschaft mit Todesfolge, denn man kannte Atomforschung ja nur im Zusammenhang mit den Atombombenabwürfen über Japan. Und insofern war Atomwissenschaft auch etwas ganz Suspektes. Und da existierte eben große Skepsis in der Bevölkerung Und bei der Wirtschaft war es eben auch so. Keiner wollte irgendwie mit militärischer Forschung damals in Kontakt gebracht werden. Damals liefen ja auch die IG Farben-Prozesse und die Nürnberger Prozesse hatte man auch noch vor in Erinnerung. Also viele der Wirtschaftskapitäne hatten eben Angst, durch eine solche Sache auch diskreditiert zu werden. Und die Göttinger 18 selbst, beziehungsweise auch viele ihrer Kollegen, fürchteten sich natürlich auch davor, dass die Auflagen des Besatzungsstatuts dann aufrechterhalten würden, die ja bis dahin auch noch Atomforschung, insbesondere experimentelle Atomforschung, untersagt hatten. Das heißt, man war auch darauf angewiesen, dass die Alliierten, die einzigen Siegermächte, so viel Vertrauen zur deutschen Atomforschung entwickeln, dass sie diese Forschung auch wieder zulassen. Und nun hatte man dann eben 1957 oder 56, 57 die Situation, dass plötzlich Adenauer und Strauß mit der Idee kamen, Atomwaffen einzusetzen. Also nicht einzusetzen, sondern für die Bundeswehr anzuschaffen. Und das hatte natürlich auch den Effekt, dass der Staat natürlich sein Geld, das ja auch jetzt selbst damals zu Zeiten des Wirtschaftswunders nicht in rauen Mengen zur Verfügung stand, für diese militärische Infrastruktur dann aufgewendet hätte, nicht für die friedliche zivile Kernforschung. Und Heisenberg und Otto Hahn insbesondere, aber eben auch andere der Göttinger 18 haben damals, man kann das so weitläufig als PR-Kampagne vielleicht bezeichnen, eben Werbung gemacht für die friedliche Atomforschung, wo sie nur konnten. In Interviews, in Reden, in Vorträgen haben sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie viel Potenzial doch in dieser Atomforschung steckt. Und sie waren deswegen auch eigentlich dann die Initiatoren der Atomwirtschaft, wie wir sie heute kennen. Das waren eben nicht die Industriellen, sondern das waren tatsächlich die Physiker, die damals überhaupt die Wirtschaft dafür begeistert haben, dass da sehr viel ja auch finanzielles Kapital steckt, dass man da eine Industrie errichten kann, mit der man in der Zukunft viel Geld verdienen könnte. Und eine andere Sache war, sie haben dann auch gesagt, man kann einerseits die praktisch unendliche Energieerzeugung erreichen durch Atomkraftwerke. Man kann aber durch den Einsatz von Strahlentechnik auch medizinische Verfahren entwickeln, kann also bislang tödliche Krankheiten bekämpfen durch die Atomforschung. Insofern hatten sie sehr viele Wege aufgezeigt, die Atomforschung dann auch stärker zu betreiben und mit öffentlichen Mitteln zu fördern. Und auch hier könnte man sagen, ja, ist ja an sich eine sehr positive Angelegenheit, wenn jetzt die Wissenschaftler sich so sehr darum bemühen, auch einen zivilisatorischen Fortschritt zu erreichen und nicht nur einfach Forschung für sich selbst zu betreiben, sondern dass es auch einen gesellschaftlichen Wert gibt. Jedenfalls waren sie dann aber verunsichert durch diese politischen Pläne von Strauß, von Adenauer, von denen sie ja Kenntnis erlangt hatten über ihre Beraterkreise. Und deswegen kam ihnen diese Äußerung von Adenauer eigentlich ziemlich gelegen, denn damit hatten sie ja überhaupt einen Anlass, in die Öffentlichkeit zu treten. Sie konnten ihn direkt kritisieren, sie hatten diese Verharmlosung, die ließ sich ja auch nicht leugnen. Und insofern konnten sie dann ganz einfach auch den Schritt in die Öffentlichkeit damit wagen. Allerdings kann man die Göttinger Erklärung eben auch anders deuten. Denn was in dieser Göttinger Erklärung auch gemacht wurde, ist eben nicht nur die Aufklärung, dass diese militärische, diese Rüstungspolitik, die da Adenauer und Strauß im Sinn hatte, auch sehr problematisch ist, sondern in der Göttinger Erklärung gibt es noch einen anderen Teil, der eine ganz neue Perspektive aufweist. Also das waren einmal eben diese Kritik an der Atompolitik, aber die Göttinger Erklärung überhaupt endet mit folgendem Satz: Gleichzeitig betonen wir, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern. Und wir wollen an dieser Aufgabe wie bisher mitwirken. Das heißt, hier wird ganz klar eine Zweiteilung vorgenommen durch die Göttinger Erklärung. Und zwar wird hier die Atomforschung in zwei Bereiche gespalten und wenn man so will, auch eigentlich in zwei Richtungen, in gut und schlecht. Wir haben einmal das Schlechte, die militärische Verwendung als Atomwaffe und dann die gute im medizinischen Bereich, im energiewirtschaftlichen Bereich und im Prinzip haben sich ja dann damals auch regelrechte Atomutopien entwickelt in den 50er Jahren, indem man dann auch irgendwann glaubte, man kann dann bis hin zu atomgetriebenen Autos umherfahren. Es gab ja dann tatsächlich auch ein atomgetriebenes Schiff, die Otto Hahn. Und jedenfalls haben die Göttinger 18 sehr viele oder auch das Fundament geliefert für eine Atomutopie, für eine Vision friedlicher Kernenergieverwendung. Wenn man jetzt aber sagt, die Göttinger 18 haben insbesondere deshalb der Gesellschaft einen Dienst erwiesen, weil sie als Experten auf ein beträchtliches Risiko dieser Technologie hinweisen, dann müsste man im selben Gegenzug auch sagen, dass sie als Experten versagt haben, denn sie haben ja die Risiken verschwiegen. Und wenn man jetzt auch noch sagen würde, naja, vielleicht haben sie das ja gar nicht verschwiegen, vielleicht haben sie selber daran geglaubt. Es gab ja auch wirklich überzeugte Atomforscher, die auch eigentlich bis an ihr Lebensende dieser Technologie die Treue gehalten haben, vielleicht auch nicht nur aus eigenem Karriereinteresse, weil sie ja selbst dann davon auch profitierten, sondern weil sie vielleicht wirklich dieser Vision anhingen. Also man kann ja auch sagen, Otto Hahn hatte ja auch einen ganz unbedarften Umgang mit der Atomtechnologie. Er hat ja auch selbst, glaube ich, mal gesagt, er könne seinen kleinen Finger nicht mehr bewegen, weil er die ganze Zeit irgendwelche giftigen radioaktiven Substanzen mit sich umhergetragen hat. Also es zeugte davon, dass tatsächlich vielleicht diese Risiken in dieser ersten oder frühen Generation der Atomforscher noch gar nicht so bekannt gewesen sind. Trotzdem liegt genau darin ja eine politikwissenschaftlich sehr interessante Erkenntnis. Denn wenn sie auch diese Risiken vielleicht selbst nicht gekannt haben und sie dann nicht verschwiegen haben, so war es dann ja trotzdem fahrlässig, dann waren sie ja irgendwie inkompetent oder naiv und haben sich dieser Technologie so verschrieben, dass sie gar keinen Blick mehr hatten für diese Risiken, die aber, glaube ich, dennoch damals auch in Teilen bekannt gewesen sind. Jedenfalls wird in der Göttinger Erklärung ja kein einziges Wort über die Probleme der Atomforschung verloren, die ja durchaus existieren. Also was macht man mit der Endlagerfrage? Die ist ja bis heute nicht geklärt. Auch damals hatte man dann ja irgendwie schon die Ideen. Ich glaube, Heisenberg hatte dann gesagt, ja, dann müsste man eventuell den Atommüll im Meer versenken oder so. Also es gab da schon einige erste Spekulationen, was man damit macht. Insofern war das Problem schon irgendwie präsent, auch bei den Göttinger 18. Aber dass diese Technologie, was sich ja dann kurze Zeit später auch in mehreren Zwischenfällen zeigte, und dabei ist 2011 Fukushima, ist ja dann nur das Ende einer ganzen Serie, die schon in den 50er Jahren begann, spätestens. Und darüber wird in der Göttinger Erklärung ja kein Wort verloren. Und die Göttinger 18 treten ja aber ganz bewusst in dieser Göttinger Erklärung auf, als ganz neutrale, objektive Experten, die sich auch so als solche der Öffentlichkeit präsentiert haben, die vermeintlich ein objektiv zulässiges Urteil haben und dieses dann eben der Öffentlichkeit bekannt geben als Alternative zu der interessengeleiteten Politik, dabei aber wirklich auch vernachlässigen, dass diese Technologie eben nicht nur militärisch problematisch ist, sondern da kann man natürlich auch streiten über das Ausmaß, aber es ist einfach keine beherrschbare Technologie, jedenfalls hat sie sich als solche bis heute nicht gezeigt. Und insofern, dies also als meine These oder Konklusion, wenn Sie so wollen, waren die Göttinger 18 auch gefährliche Experten, weil sie haben eine eigentlich ja undifferenzierte Haltung artikuliert, weil sie gesagt haben, es gibt das eine und das eine ist gut, das andere schlecht, und haben darin aber die möglichen Differenzierungen vernachlässigt, was ja eigentlich ein wissenschaftlicher Ansatz wäre. Sie haben eben wirklich suggeriert, dass man diesem Urteil als neutralen Experten auch vorbehaltlos vertrauen darf. Und die Göttinger Erklärung lehrt uns also, so lässt sich festhalten, dass Experten in der Politik auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, denn man sollte immer schauen, was unterbewusst, bewusst, wie auch immer, auch für andere Interessen eine Rolle spielen können. Und gerade heute, wo die Politik ja auch immer wieder sich legitimiert durch den Rat von Experten, die auch wieder als objektiv dargestellt werden, ist das, glaube ich, auch eine Sache, die man eben auch auf die Aktualität anwenden kann. Insofern sind die Göttinger 18 in mehrerer Hinsicht lehrreich und auch für die Gegenwart sehr relevant. So, ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Dann würde ich an dieser Stelle meinen Vortrag schließen.